Erzählturbine.
Ein Geschichten-Podcast.
Mit David.
Und mit Piet.
Uiuiui, das war smooth.
Und Glaublitsch.
Ja, und damit herzlich willkommen zu dem Erzählturbine-Podcast. Der einzige Podcast, in dem es Erzählungen und Turbinen gibt.
Und Podcast.
Und Podcast. Das habe ich ja gesagt, ist ja der einzige Podcast, der...
Ja, und ich wollte auch was aufzählen, Manu.
Ja, oh Mann. Ja, weiß nicht, was gibt's denn sonst noch hier, was es sonst nicht gibt?
Pete's, David's.
Pete's und David's, ja, in der Kombination. Geschichten, habe ich auch schon erzählt. Also Erzählungen sind ja Geschichten.
Ja, sind, das ist wieder so, ist das nicht so eine mengenleere Fragestellung? Also sind alle Geschichten Erzählungen, sind alle Erzählungen Geschichten? Oder sind
ich weiß nicht, wie sich das
Teilmengen
genau abgrenzt.
Schnittmengen und so?
Ich hätte gesagt, das sind einfach Synonyme. Also naja, wahrscheinlich ist es halt eine Teilmenge, wenn du es sehr streng auslegen willst, weil Erzählungen wären dann ja nur, wenn du sie, also wenn sie Dingsies sind, also
aber wenn ich dir
Wort.
Erzähle, was ich gestern gegessen habe, ist das doch auch eine Erzählung, aber noch keine Geschichte, weil Geschichte so Dinge hat, so Spannungsbogen und so.
Ja, ich hätte jetzt gesagt, Erzählungen sind, wenn es halt im gesprochenen Wort ist, und Geschichten können auch andere Formate haben.
Ah ja, das wäre
also
auch eine Möglichkeit.
Ne, also ein Film erzählt ja auch eine Geschichte oder ein Roman, aber man würde, das wäre jetzt keine Erzählung.
Ja, ja, auch aufgeschrieben ist es keine Erzählung. Also
genau.
Textzeug.
Text, dieses, ja, wenn man es dann wieder vorliest, ich glaube, ob Vorlesen dann auch zählen würde.
Aber wenn wir es lesen und danach erzählen, dann ist es auf jeden Fall eine Erzählung.
Dann ist es eine Erzählung, ja.
Ja.
Haben wir das auch geklärt, haben wir das auch abgegrenzt.
Ah, das ist noch ein Alleinstellungsmerkmal und wahrscheinlich
ja.
Und der USP, völlig nicht zum Thema gehörende Ablenkung.
Ja, weil es gibt, ne, es gibt Podcasts, die kein Thema haben und die nur aus Ablenkung bestehen, also 99% aller Podcasts,
Laber-Podcasts,
die man
halt
so hören kann, genau, Laber-Podcasts eben, gibt es mehr als genug. Und dann gibt es halt welche, die inhaltlich sich mit Dingen beschäftigen, aber dass du in jeder zweiten Folge, in der man eigentlich erwarten würde, dass inhaltlich auch was stattfindet, also etwas, das vorher bekannt ist und das prädeterminiert ist, boah, ist das ein schweres Wort, ich sollte aufhören. Ich sollte nur noch in einfacher Sprache podcasten, damit ich auch weiß, was ich wirklich sage und verstehe, was ich da tue. Ja, aber genau das passiert ja hier sehr häufig. Man weiß nie, was man kriegt, vielleicht kriegst du einen Laber-Podcast, vielleicht kriegst du auch eine Geschichte oder beides.
Ja, also haben wir noch ein gewisses Überraschungselement auch. Wenn wir jetzt noch Spiele und Spaß dazu bekommen, dann sind wir eine Überraschung sein.
Dann werden wir verklagt von Ferrero.
Die sind auch voll, diese Ü-Eier sind voll nicht mehr, was wir mal waren.
Ist das so?
Ich hatte letztes Jahr irgendwie zufällig...
Es gibt gar keine Figuren mehr, ne?
Ja, weiß ich nicht. Das ist irgendwelches schäbig aussehendes Kackspielzeug. Die Eier sind keine zwei Hälften mehr, sondern irgendwelche, weiß ich nicht, Sicherheitsfeature-mäßige Dinger, die riesengroß, ne? Also kein, ich könnte die nicht verschlucken, wenn ich wollte.
Mhm.
Es ist alles irgendwie, fühlt sich alles falsch an.
Also ich weiß, dass es keine Figuren mehr so gibt in dem im klassischen Sinne. Also so wie früher, da gab es ja diese Sammelfiguren, ne? Happy Hippos und keine Ahnung, alle zwei Jahre gab es auch immer wieder eine neue Happy Hippo-Reihe und dann gab es halt noch, keine Ahnung, diese und jene. Also gab es ja so 7 verschiedene Kuchenarten, die dann immer wieder neu aufgelegt worden sind in Serien, die du dann sammeln konntest und man sich eingebildet hat, dass die irgendwann fürchterlich wertvoll sind und ja, wenn man die dann verticken kann, dann ist man reich.
Und hast du es mal gemacht? Also hattest du mal sowas vollständig irgendwas?
Nee. Aber wir haben es versucht. Also man hat halt gesammelt. Ne? Das Limit lag halt natürlich im, wenn du irgendwie 7 bist, ist dein Taschengeld halt nicht ausreichend, um so viele Ü-Eier zu kaufen, die du brauchst. Und wahrscheinlich hattet ihr auch alle möglichen Tricks, wie man natürlich die Figuren-Ü-Eier kriegt und nicht die blöden Zusammenbauspielzeuge. Ne? Von Rascheln und Hören über Wiegen gab es ja alles.
Das stimmt, das haben wir auch alles gemacht. Ich wollte aber die Zusammenbausachen haben.
So, dann bist du doch jetzt voll glücklich, weil jetzt gibt es nur noch Zusammenbausachen.
Ja, aber die sind hässlich und kacke.
Ich glaube, die waren früher genauso hässlich und kacke, du warst nur jünger.
Meinst du, mein Empfinden für hässlich und kacke hat sich geändert über die letzten 30 Jahre?
Kinder sind erstaunlich leicht zu beeindrucken.
Tja, ist das für mich eine Kindheitserinnerung zerstört?
Wieso? War doch, also, hä?
Hä? Wie hä?
Warum habe ich deine Kindheitserinnerung zerstört?
Dein Spielzeug war scheiße, hast du gesagt.
Aus Sicht eines 40-Jährigen, ja. Klar.
Ja, danke, dass du jetzt meine sehr, ansonsten sehr glückliche Kindheit kaputt gemacht hast.
Vor allem direkt kaputt gemacht. Weil irgendein random Dude irgendwie dein Spielzeug gehatet hat.
Ja.
Ja, gut. Also Resilienz wurde dir nicht anerzogen. War nicht Teil der Erziehung, sehe ich.
Ja, jedenfalls nicht, wenn es in mein Narrativ passt.
Ja, und auch sowas wie Anerkennung braucht man sich nicht von außen holen und so, all diese.
Ja, ist mein ausschließliches ständiges Streben, Anerkennung von außen. Das Einzige, was mich hier interessiert hat.
Tust nichts anderes. Vielleicht ist es ja irgendwie personenbezogen und das ist ja bei den meisten egal, aber wenn ich dann was sage, dann trifft es dich voll hart und eigentlich willst du nur meine Anerkennung haben.
Geiles Ego. Ja, nein, also.
Was von mir jetzt?
Ja, klar von dir.
Ja, natürlich. Aber das deckt sich ja jetzt mit meiner Psychoanalyse, die ich seit 2 Minuten oder so betreibe, weil du jetzt voll fertig bist, weil ich gesagt habe, früher waren die Spielzeuge auch scheiße. Und da ich ja weiß, wie sehr dich ansonsten Meinungen Außenstehender interessieren.
Sehr, haben wir etabliert, ausschließlich.
Ja, genau. Deswegen musste ich ja die Alternativerklärung finden.
Hm. Ja, okay.
Und da ich halt nicht 10 Jahre irgendwie studiert habe, um Psychotherapeut oder Psychoanalytiker oder was es da alles gibt zu sein,
kannst
muss
halt,
ich das dann mit meinem Laienwissen machen.
Du kannst, ja, aber ich meine, du musst ja eigentlich, ist zwar überholt und niemand macht das mehr, aber
ja.
Um mit Freud zu sprechen.
Penis.
Deine Mutter.
Oder Penis.
Basically.
Ja, genau. Nee, das wusste ich, dass das nicht mehr aktuell ist. Also alles, was der gesagt hat.
Ja, wobei sein Frauenmassagegerät war sehr populär.
War es ein Penis?
War ein Vibrator, ja.
Ja, das ist gut.
Damit hat er Hysterie behandelt. Etwas, was ja Frauen immer hatten, wenn sie ihre Meinung gesagt haben. Dann waren sie hysterisch. Und dann hat der gute Freund einen Vibrator rausgeholt und alle waren happy.
Ja, haben sie dann nicht mehr ihre Meinung gesagt oder was?
Naja, also dass ihnen ihre Meinung abgesprochen wurde, war dann, glaube ich, für sie etwas erträglicher.
So. Also falls er den Vibrator erfunden hat, würde ich sagen, good job.
Ich glaube nicht.
Viele Menschen danken dir dafür, weil halt gut gemacht, gute Sache. Aber ja, warum er es gemacht hat, ist da natürlich ein bisschen fragwürdig.
Das gilt ja auch für viele Dinge in unserer Geschichte. Das ist eher fragwürdig. Und Peter holt uns jetzt ganz kurz, ohne
das
die
Strömung. Das war gar nicht Freud mit dem Hysterie-Ding.
Nicht? Wer war das nee. Dann? Korrigiere
das
meine Fake News bitte.
George Taylor. Der hat es erfunden.
Der hat es erfunden? Okay.
Ja, also der wurde ähnliche Zeit wie Freud, glaube ich, späte 19. Jahrhundert. Oder müsste hinkommen, ne?
Ja, ja.
Ja, okay. Und der hat einen dampfbetriebenen Vibrator entwickelt, der sogenannte Manipulator. Und damit hat man Hysteriesymptome behandelt.
Ja, gut.
Und dann gab es später, 20 Jahre später, wurde der elektrische, der Perkuteur, auch bekannt als Granvilles Hammer. Die Namen haben sich nicht weiterentwickelt in den letzten 200 Jahren.
Aber Perkuteur klingt auch sehr viel besser als Granville's Hammer.
Ja, so würden die Dinger, so heißen die Dinger doch heute noch immer irgendwie, ne? Irgendwas Riesenhammer.
So Bushmaster 5000 und so.
Ja, es gibt 2 Sorten. Es gibt dann entweder so, weißt du, Presslufthammer Deluxe. Das ist so die eine Kategorie. Und dann gibt es halt sowas wie, weiß nicht, niedliches Häschen, kleiner Hoppelbunny oder so. Also in die 2 Kategorien, die es gibt. Ja, wer aber Granvilles Hammer nicht braucht, ist die Bösewichtstante, die jetzt auf dem Schiff ihrer Mutter ist, nachdem sie befreit wurde und dort die gerechtfertigten Schellen sich abgeholt hat, dafür, dass sie versagt hat mit ihrem Plan und gleichzeitig dann die Mutter halt ein größeres Komplott sich überlegt hat. Die Bösewichtstante weiß nicht so viel mit zu tun, außer dass sie irgendwen heiraten soll. Und sie, ja, behandelt hat auch ihre Hysterie-Symptome, indem sie süße Liebe mit irgendeinem komischen Typen macht, von dem ich nicht mehr weiß, was er sonst so für eine Rolle hat in der ganzen Geschichte.
Keine, das ist einer der Wu-Cousins und die wesentliche Rolle scheint mir zu sein, der Granvilles Hammer 3000 zu sein.
Okay, hat er ja auch scheinbar, also zumindest technisch hat es funktioniert, wie wir letzte Woche festgestellt haben.
Ja, genau. Ja, vielen Dank. Die Überleitung war typisch, Erzählturbine, also auch sehr dampfhammerig.
War schon eine der besseren.
Ja, für unsere Verhältnisse gar nicht übel, auf jeden Fall.
Ja, gar nicht so schlecht.
Und das, genau, und so, da haben wir jetzt die Nadezhda Moapetan zurückgelassen und wenden uns jetzt die irgendwie Erzgegnerin zu Kiva Lagos. Die ist wütend. Also, das ist ja eigentlich immer. Diesmal, der Anlass diesmal, also die Gründe, ne, da müssen wir jetzt Freud befragen, aber der Anlass ist, dass halt sie die ganze Zeit genervt wird von diversen Versuchen der Gräfin Moabitan, die sie nämlich absägen will. Und ständig stehen irgendwelche Anwälte vor ihr. Also das ist wirklich schlimm, die spawnen einfach so, egal was sie tut, ne, putzt Zähne, spawnt neben ihren Moabitan-Anwalt. Sie geht sich einen Kaffee holen, spawnt in der Kaffeemaschine einen Moabitan-Anwalt. Sie reiht ihre Assistentin an, und auf einmal schreit ein Moabitan-Anwalt zurück. Ne? Also überall und ständig nerven die sie.
Ja.
Und voll ätzend. Irgendwann sagst du, okay, ich muss irgendwas Positives aus dieser Anwaltsscheiße ziehen und unterhält sich dann mit einer der Anwältinnen und dann landen die beiden im Bett.
Okay, ja, gut für die.
Ja, genau. Also an und für sich gut für die beiden.
Ist jetzt Conflict of Interest, oder?
Ja, nee, die Anwältin ist ja sehr klar, ne? Also die stellt, also bevor sie den wie hieß der Hammer? Dampfhammer, Dingsbums, du weißt schon.
Granville's Hammer.
Bevor sie Granville's Hammer ansetzt, dass sie halt, ne? Also alles, auch das, was wir hier treiben, werde ich natürlich meinen Auftraggeberin berichten. Sagt die andere, ist mir egal, mach weiter.
Ja, aber das wird doch jetzt vor jedes Gericht, würde das dann doch nicht zulassen. Ja,
im Gericht geht's doch hier nicht. Es geht doch ausschließlich um, wer hier welchen Druck aufbauen kann.
Also außergerichtliche Einigung, oder wie?
Ja, und, naja, also es geht mehr um so eine Art Schmutzkampagne, glaube ich. Das ist so mehr die Idee der Gräfin. Ne? Keine Ahnung, lass irgendwas Doofes finden und dann die irgendwie absägen oder halt wieder.
Weißt du, was so eine doofe Sache wäre, mit der man Leute absägen kann?
Wenn sie Sex mit irgendwem haben?
Mit den Anwälten der Gegenseite, ja, schon irgendwie.
Ja, wenn dann, also die einzige, für die das ein Strick ist, ist für die Anwältin.
Weiß ich nicht.
Also,
ich glaube, den kannst
du
auch.
Du bist wegen Mordes angeklagt und dann schläft der Staatsanwalt mit dir. Dann hast du nicht nur ein Problem.
Gut, in dem Fall ist ja aber auch die Kiva nicht wegen irgendwas angeklagt, sondern die ist ja Insolvenzverwalterin, wenn du so willst. Ja, jetzt bist du Insolvenzverwalter und schläfst mit dem Anwalt des Insolventen.
Ja, sie finde ich jetzt
unproblematisch. Weiß ich nicht, ob du deinen Job noch. Ja, du bist auch sexpositiv und so, dann klar findest du das nicht problematisch. Aber es geht ja jetzt um die Kampagne, die daraus gedreht wird, nicht ob du das problematisch findest. Du bist ja nicht der Entscheider.
Ja, kann sein, vielleicht.
Also weißt du, wenn es nach mir ginge, wären 99% aller Schmutzkampagnen, die Springerpresse sich ausgedacht hat, völlig unproblematisch.
Ja, und hätten aber keine Wirkung. Ja, okay, aber Menschen sind dumm.
Ich bin da halt nicht der Rezipient, so. Schlagzeilen wie Außenministerin benutzt Außenministeriumsflugzeug, um irgendwo hinzukommen, wo man halt hinkommen muss.
Ja.
Also die Schmutzkampagne war eigentlich, Frau macht ihren Job. Das war eigentlich was.
Nee, eben nicht. Die war ja nicht am Herd und die hat ja auch nichts gekocht. Herrgott, das ist doch das eigentliche Thema.
Ja, aber das, okay, ja, gut, wenn es das wäre, ne? Aber vielleicht waren die auch einfach überrascht, dass irgendjemand in der Regierung halt seinen Job macht.
Genau, wer kann denn damit recht? Die hat einen Termin im Ausland und dann fliegt die sogar hin.
Als Außenministerin. Ja.
Denn wo kommt man hin, wenn jeder seinen Job macht?
Ja, und gleichzeitig fliegen dann irgendwie Oppositionsführer auch irgendwo ins Ausland und optimalerweise noch irgendwo an die Front, wo sie halt überhaupt nichts verloren haben. Und das ist dann natürlich heldenhaft.
Ja, absolut. Oder es findet einfach gar nicht bei Springer statt, wie zum Beispiel, dass die Faschos die US-Faschos besuchen fliegen. Das liest man bei Springer nicht.
Nee, das ist ja auch die, das sind ja auch keine Faschos, sondern die Mitte.
Ja, ja. Nee, sind nicht auch die mittlerweile links? Ach, I don't know.
Wer die Deutschen, also welche AfD? Die US-Faschos oder unsere Faschos?
Die AfD?
Die links sind. Also ich habe heute das neueste Hufeisen gesehen, was es gibt. Und das hat halt quasi ganz, ganz links außen, ist halt die Linke und die MLPD, warum auch immer die irgendwie erwähnt wird irgendwo.
Die hängen immer noch Plakate auf. Es scheint noch Menschen zu geben, die sich dafür engagieren.
Ja, die Partei hängt auch Plakate. Naja, lassen wir das. Die waren halt die extreme Linke. Dann hattest du linkssozialistisch, CDU, Grüne und SPD. Witzigerweise war die CDU am linksten von denen, also am weitesten Richtung halt linksextrem. Dann hattest du exakt in der Mitte die FDP und dann so 3 Zentimeter davon entfernt AfD, noch mit dem Beisatz Patrioten. Also Patrioten ist jetzt neue, weißt du, politisches Hufeisen, rechts, links, das sind dann auch Patrioten, also ist eine neue Kategorie, wo auch immer die herkommt, und dann kommt gar nichts mehr.
Es gibt gar keine Faschos, ja, okay, verstehe.
Nein, also das einzig Richtige an dem Hufeisen war, ist, dass die AfD am rechtesten außen sind, wo man sein kann, in der Parteienlandschaft. Weiter ging es dann nicht mehr, aber die waren halt so sehr Mitte.
Also an dem Hufeisen ist einfach alles falsch. Alles ist falsch an Hufeisen, immer schon gewesen. Es hat sich halt ein Ex-Fascho, der als Professor sich getarnt hat, sich ausgedacht, um die SPD und die Grünen gab es damals noch gar nicht, die SPD zu diskreditieren.
Ja, ja. Also das Einzige, was passt, egal wie man es halt darstellt, von der Zuordnung werden die Grünen und die SPD. Die Grünen auch schon und die SPD, beide zu weit links.
Ja.
Aber die passten so ungefähr im Verhältnis. Und dass die Linke auf der linken Seite war. Es fehlte noch irgendwie sowas wie die NSDAP ganz links, weil das waren ja auch Kommunisten.
Steht im Namen, Sozialismus.
Ja, steht im Namen. Und wenn das, ja, wenn das da steht, dann ist das so.
Ja, dann muss das ja so richtig sein.
Die waren ganz, ganz tolle Links.
Ja.
Ja, weil es gab ja auch Stalin und der war ja auch fies und der war ja auch links.
Ja.
Deswegen war Hitler das halt auch.
Oh, tut das alles weh. Aua. Aua. Lass uns bitte wieder in unsere Fantasiewelt flüchten.
Ja, bitte. Gerne.
Ja, weil die ganze Debatte, ob es jetzt okay ist, für Kiva mit Anwälten zu schlafen oder nicht, erübrigt sich. Denn während die gerade so richtig dampfhammermäßig zugange sind, macht es einmal ganz, ganz laut Rums. Und die Anwältin, die gerade auf ihr kniet und sie bearbeitet, also aktenmäßig natürlich, quer durch den Raum.
Ach, hast du gerade aktenmäßig gesagt?
Aktenmäßig, ja, ja. Jetzt ist allerdings über aktenmäßig untergegangen, dass auf die beiden gefeuert wurde, geschossen. Durchs Fenster.
Okay. War das geplant?
Nein, das Gewehr ist versehentlich losgegangen, als jemand es gerade gereinigt hat.
Was so beim Rohrpolieren alles passieren kann. Ich präzisiere meine Frage. War es geplant mit der Anwältin zusammen?
Davon ist nicht auszugehen, denn es wurde, also ganz klar, ne, so wie der Schusswinkel lief, konnte nur die Anwältin getroffen werden. Die trug aber gerade ein Schmuckstück, für das Kiva berühmt ist. Also es scheint eher eine Verwechslung vorzuliegen als alles andere.
Also man wollte
Kiva töten?
Ja, aber hat auf die Anwältin geschossen.
Ja, wobei das ja nur ein Unterschied von einer halben Körperhöhe
ist. Aber hätte es ja doch sein können, dass die Anwältin das mitgeplant hat und das Töten war und dann im Eifer des Aktes dieses Schmuckstück aufgesetzt hat.
Also das überlegt sich Kiva auch, aber dann denkt sie, so dumm wäre ja keine und deswegen spricht sie ihre Anwältin von ihrer Schuld frei.
Okay, ja gut. Ja, das wäre jetzt nicht das Allerdümmste, was mir einfallen kann, was irgendwie Menschen gemacht haben, um halt mal jemanden aktenmäßig zu bearbeiten.
Ja, also der Verdacht, der jetzt auf der Hand liegt, den Kiva auch sofort hat und aufgrund dessen sie auch handeln wird, ist, sie geht schon davon aus, dass die Chefin der Anwältin, also die Gräfin Moabitan, für dieses Attentat verantwortlich ist. Wie gesagt, sie glaubt nicht, dass die Anwältin daran beteiligt ist und naja, jetzt wird Kiva einen Rachefeldzug starten und tatsächlich beginnt sie noch in derselben Nacht, also erstmal kümmert man sich um die Angeschossene, die wird Notwagen, Rettungswagen und weil man jetzt nicht nur die besten Ärzte braucht, die aufzuräumen sind, sondern auch eine sehr sichere Umgebung, lässt sie jetzt ihre Kontakte spielen, nämlich die zu Imperatox und tatsächlich wird diese Anwältin in der Privatklinik der Imperatox behandelt werden. Und als das geklärt ist, startet sie halt ihren Rachefeldzug und sie fängt mit einem sehr easy, accessible und wahrscheinlich eingeweihten Ziel an, nämlich der Stabschefin der Gräfin Moabitan. Die überfällt sie in ihrem Hotelzimmer und muss sich dann gelegentlich daran erinnern, dass sie aus ihr auch ein paar Informationen rausholen will, weswegen sie dann gelegentlich doch mal aufhört, ihr Gesicht zu breit zu prügeln.
Also jetzt so ein klassischer, ich will mich an einer Person rächen und alle, die irgendwas mit der Person zu tun haben, sind mit dran.
Ja, basically. Also, okay. Also im Wesentlichen ruft sie jetzt aus, Tod den Moabitans. Und alles, was von den Moabitans jemals besudelt wurde, gehört halt dazu.
Ja, verstehe.
Also informationsmäßig lohnt sich das hier zu semi. Sie erfährt ja nicht wirklich was Neues. Aber sie benutzt dann das sehr zermanschte Gesicht der Stabschefin als Botin für die Gräfin. Und die kündigt jetzt also an, ich mache mit dem Haus Moabitan Schluss. Enteignung, Auflösung, allgemeine Schande, Todvernichtung und was ihr euch sonst alles noch ausdenken kann, all das werde ich über euch bringen und jetzt Krieg zu deiner Herrin. Die ist jetzt, also Kiva ist ja immer grundsauer, aber jetzt ist sie so richtig sauer. Und ich weiß nicht, aber ich glaube, es hat was damit zu tun, dass 10 Sekunden später dieser Mordanschlag, dann wäre sie vielleicht ein bisschen weniger sauer.
Wieso? Also weil sie dann entspannter wäre?
Genau, also explizit weist Kiva, während sie darauf hinprügelt, hin, dass es kein gutes Timing ist, kurz vorm Höhepunkt diejenige zu erschießen, die dafür sorgt, dass man zum Höhepunkt kommt. Das ist ein wichtiger Punkt für sie, das thematisiert sie auch.
Ja, das finde ich auch gut und wichtig.
Muss halt Prioritäten setzen.
Ich meine, es wäre doch sogar ein leichteres Ziel, auf jemanden zu schießen, wenn es gerade vorbei ist, als direkt während. Ne, weil während ist dann ja, ne, Hammer, 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 oben, unten, rechts, links, Wälz, Wälz und so. Ne,
ja,
ist ja schwierig dann
so
zu treffen.
Und dann rumliegen und kuscheln beziehungsweise schlafen, ja, ja.
Ja, also rauchen, schlafen, so läuft das.
Man weiß nicht, was man sich da, ja, das ist eine sehr männliche Perspektive.
Frauen können auch rauchen und
ja, das
dann
ist
schlafen.
Das ist das Thema dabei.
Was war dein Thema dabei?
Ja, kuscheln, nicht schlafen.
Ach so, auch das ist geschlechtsunabhängig, dass man dann schläft. Also ich möchte deine Stereotypen hier jetzt nicht bedienen.
Okay.
Und sage, das ist persönliche Präferenz. Ich würde dann auch noch einfügen, dass die beiden sich ja gerade erst kennengelernt haben und jetzt üblicherweise bei so sehr zwanglosen oder ohne sonstige Beziehung stattfindenden Akten dann das Kuscheln danach nicht mehr so viel stattfindet. Also es ist ja was anderes, als wenn du jetzt in einer jahrelangen liebevollen Beziehung bist, blub, 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 bla, bla, ne? Dann passiert ja was anderes danach, als wenn man sich gerade noch irgendwie mit irgendwelchen Anwaltsakten beschäftigt, dann sagt alles klar, lass mal
ja,
Gas geben.
Ja, aber tatsächlich haben die mehr eine Beziehung, als ich jetzt erzählt habe, weil das nicht das erste Mal ist. Also die machen das schon eine Weile. Die Anwältin ist ja schon länger damit beschäftigt, Kiefer zu nerven.
Mhm.
Aber
dann ist dann auch so, die Art der Beziehung, die man dann führt, entscheidet auch darüber, was man danach macht. Rachefeldzug gehört halt selten dazu, ist jetzt nicht normalste dieser Welt nach so einem, in so einem Situationship.
Nein, das hat ja auch nichts mit dem Sex zu tun, das hat ja was mit dem beinahe erschossen werden zu tun.
Aber auch damit, also schon beides.
Ja, für Kiva auf jeden Fall.
Ja, also gäbe es, wenn die jetzt einfach erschossen worden wäre, vor oder nachdem die Sex hatten, dann wäre es ja vielleicht egal gewesen.
Ja. Ja, es war schon klar, dass sie drauf gehen sollte. Also so ganz egal, wer es war.
Ja, dann wäre sie, ja, aber es wäre weniger.
Das wäre übrigens ein geiler Move des Autors, wenn sich dann herausstellt, dass es wirklich nur darum ging, die Anwälte zu töten und dass es nichts mit Kiva zu tun hatte.
Und das Ziel war, dass sie wirklich, wirklich, wirklich wütend ist für jetzt irgendwas, was dann ein wichtiger Termin, der danach kommt, weil sie
den dann verkackt
halt
oder so, ja.
Nicht nur unbefriedigt ist, aber auch noch so, weißt du, so kurz, dann bist du ja richtig pisst. Also mehr, als wenn gar nichts stattgefunden hätte.
Ja, ja, aber das ist es nicht. War einfach ein Attentatsversuch auf Kiva. Und die zieht jetzt auch zu, dass sie, ne, mit Graylin hat sie ja eh schon geredet, aber natürlich wird sie Graylin als wichtigen Hebel benutzen, also die Imperatox, um ihre Drohung auch wahrzunehmen. Deswegen werden wir auch gleich zu einem kleinen Treffen zwischen ihr und Graylin kommen. Aber vorher müssen wir uns kurz angucken, wie es der eigentlich so geht. Die haben wir jetzt ja schon lange uns nicht mehr angeschaut, unsere Imperatox. Und die ist halt genervt, ne? Die ist mega im Terminstress, trifft ständig 10.000 Leute und neben so kleinen Kriegen wie gegen die Moabitans hat sie halt immer noch so das Business mit irgendwie, ich würde gerne meinen kompletten Herrschaftsbereich darauf vorbereiten, dass die komplette Grundlage, die wirtschaftliche, demnächst zusammenbricht. Aber irgendwie, also vorher waren wir in der Situation, dass niemand der Sache geglaubt hat. Jetzt, nachdem halt ne, auch der eine Strom zusammengebrochen war, glaubt man ihr. Jetzt beschwert man sich auch, dass hier man nicht früher informiert worden ist und dass sie nichts unternimmt. Aber wenn sie dann irgendwas unternehmen will, sowas wie, ich weiß nicht, allen Stationen Saatgut geben oder so, dann sind natürlich alle sofort dagegen, weil das ja das aktuelle Gefüge mit Monopolen und Zeug erschüttert. Also die haben alle noch nicht so richtig begriffen, was hier das Thema ist. Und was sie jetzt halt wirklich dramatisch spürt, ist, dass sie halt keine Vertrauten hat. Also der Verlust von Naffa, also ihrer Vertrauten, die am Anfang von Buch 1 gestorben ist, kommt wieder hoch, wird wieder hochgespült. Mars, die Rolle von ihm ist noch nicht klar, ne? Also ja, sie kann sich da schon jetzt irgendwie eine langfristige Beziehung vorstellen, aber da sind die noch nicht, dass er so ein Vertrauter ist. Und Kiva, ja, die ist halt zwar schon irgendwie so halb auf ihrer Seite und die kann sie ganz gut einschätzen und die mag sie auch, aber auch die sind noch nicht so weit. Das heißt, das, was sie jetzt im Wesentlichen hat, um sich auszutauschen und einfach auch so intellektuelles Sparring zu betreiben, sind ihre Vorgänger in diesem Gedächtnisraum. Aber naja, die sind halt auch nur so bedingt hilfreich, weil die halt oft Dinge so lösen, wie sie nicht lösen will. Ne? Wir erinnern uns an das Gespräch mit dem Vater, der halt gesagt hat, ja, wenn du halt Zärtlichkeiten haben willst, dann befiehl halt irgendwem, dass er das macht. es funktioniert schon. Mhm. Also sie kann oft mit den Lösungsvorschlägen ihrer Vorgänger wenig anfangen. Ja, und ihr aktuelles Problem ist halt, dass es diesen Monster-Power-Struggle einfach gibt. Und ja, nach wie vor, sie hat zwar die Kirche auf ihrer Seite, aber auch nur so widerwillig und so ein bisschen. Und es ist ja auch völlig klar, dass sich das jederzeit ändern kann. Mhm. Naja, und in dieses ganze Chaos hinein versiegen zwei weitere Stürme. Tatsächlich sind die beide so versiegt, wie das vorhergesehen war. Jetzt ist aber, weil Leute halt auch diese Prognosen nicht so richtig glauben, die sind auch alle veröffentlicht, ne? Also es ist, du kannst im Internet lesen, wann welcher Strom kaputt geht. Und okay, die Prognosen von Marsch sind erstaunlich präzise. Also wir reden da auf plus minus 4-5 Stunden. Also das ist schon extrem genau. Und ja, der eine ist nicht so schlimm, dass er versiegt ist, ist eine Direktverbindung zwischen zwei sehr abseitigen Systemen gewesen, der dann auch noch die längere Route ist, also dazu gab es auch noch Alternativen, das heißt, er ist zwar verschwunden, aber so richtig schade ist das nicht, weil die einzigen, die das Ding eigentlich benutzt haben, waren so Piraten und Schmuggler, die die längere Reisezeit in Kauf genommen haben dafür, dass sie niemanden unterwegs treffen. Mhm. Das ist halb so wild. Der andere verbindet zwei Hauptsysteme der inneren Interdependenz. Und weil auch da Leute es nicht ernst genommen haben, gehen halt Zehntausende drauf, weil mehrere Schiffe sich in diesen Strömen befinden, als sie kollabieren. Und dann, naja, dann hören die halt einfach auf zu existieren.
Ja.
Und das spitzt die Lage natürlich weiter zu, weil jetzt auch so Leute, dieselben Leute, die 10 Sekunden vorher noch gesagt haben, nein, auf gar keinen Fall darfst du meine Erbsen irgendwie in der gesamten Interdependenz verteilen, sagen jetzt halt, ich fordere Schadensersatz, warum hast du mich nicht davon abgehalten, nicht auf dich zu hören? Also so völlige kognitive Dissonanz, ja, also die halten da viele Dinge aus. Und das finde ich auch sehr plausibel. Also Menschen schaffen einiges, da einen Hut zu bekommen, wenn sie in den Kram passt. Mhm. Naja, und weil sie sich gerade mit so einem Scheiß beschäftigen muss, ist sie sehr happy, als Kiva wutschnaubend und ganz offensichtlich kochend bei ihr aufschlägt. Und ja, die Paradox ist sehr mitfühlend, erkundigt sich erstmal nach der Anwältin. Und dann gibt es auch so einen sehr lustigen Austausch. Dann fragt nämlich Greyland, ja, also sag mal, Kiva, die Chefin, die Stabschefin der Moapetans ist ja fies überfallen worden. Weißt du da irgendwas drüber? Nein, weiß ich nichts. Ja, was hast du eigentlich mit deiner Hand gemacht? Also, aber ist ja, naja, wenn du nichts drüber weißt, dann bist du mit meiner Hand wahrscheinlich irgendwie unglücklich gefallen oder so. Ja, naja, und jetzt führen die das Gespräch so aus und Kiva deutet auch schon an, dass sie quasi die Moapetans platt machen wird, aber vor allen Dingen geht's darum und ist sie hier, um sozusagen sich die Freigabe zu holen, und dafür braucht sie aber auch Begründungen, die gibt's aber auch jede Menge, ne? Also sie stellt diverse neue Funde aus den Unternehmen der Moapetans dar, also was die alles so betrieben haben, ne? Und da finden sich tausende von Delikten, also verschwundener Sprengstoff, der eigentlich nur mit Zustimmung der Behörden bewegt werden darf, irgendwie gefälschte Lieferpapiere, bla 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 bla. Und dann gibt's aber noch eine sehr wichtige Information, nämlich Kiva hat Geheimkonten von Nadeshda gefunden.
Oh.
Und Nadeshda hat sich da wirklich clever angestellt. Also Nadeshda hat so mehrere Fährten gelegt und es gab Geheimkonten von den Geheimkonten von den Geheimkonten und so. Und ne, die erste Schicht haben die Behörden gefunden, die zweite Schicht haben dann irgendwie Wirtschaftsanwälte gefunden und sie hat jetzt die dritte Schicht gefunden.
Mhm.
Und es sind nicht unerhebliche Mittel, aber das wissen wir auch, weil ja die ganzen Mittel der Firmen alle veruntreut wurden. Die wirklich spannende Information ist, dass es auf diesen Konten vor kaum mehr als 12 Stunden Bewegung gab. Und deswegen glaubt Kiva jetzt, dass Nadeshda noch lebt und erzählt das halt auch der Imperatrix.
Mhm.
Und die sagt einfach nur, naja, guckst du mal, ne? Also ich sanktioniere hiermit alles, was du jemals vorhaben könntest, mach mal.
Das ist cool.
Und off she goes, auf ihrer Menschenjagd. Mal sehen, was dabei rauskommt. Das ist aber auch die Stelle, wo wir die beiden wieder verlassen. Und mal zu Mars zurück, der ja immer noch in Danner Süßler rumhängt.
Ja, so. Wie soll er da auch rauskommen, ne?
Ne, wieso? Gibt ja eine Mündung, also gibt ja einen Strom.
Ah ja, stimmt.
Rein und raus. Ne, also Situation, die hatten, ne, die waren da angekommen, hatten diese Danalysislaner gefunden, also die übrigen, die da noch sind, die halt in permanenten Verfall leben und mittlerweile ernsthaftes Problem haben, technologisch noch irgendwie über die Runden zu kommen, weil sie jetzt 800 Jahre lang dieselben Kabel ausgeschlachtet haben. Und jetzt wollen sie denen halt helfen. So, und da stellt sich jetzt aber die Frage, wie eigentlich? Also Lebensmittel hilft natürlich sehr, sehr kurzfristig. Das ist aber nicht, was sie machen. Oder was die dann anfordern. Was die nämlich wollen, ist satt. Weil sie natürlich aber halt ein Expeditionsschiff sind und kein Kolonieschiff oder irgend sowas, haben sie halt keine Samen an Bord. Was sie an Bord haben, ist Obst. Und deswegen wird jetzt jedes Obst von ihnen und den Danusisladern, das sie haben, auseinandergenommen, um an die Samen und Kerne und so weiter ranzukommen. Ne? Natürlich werfen sie das Fruchtfleisch nicht weg. Das wird schon auch gegessen. Aber also in den Bordküchen gibt es jetzt ziemliches Chaos. Sie reparieren natürlich auch, was geht, und jede Art von Ersatzteil wird natürlich übergeben. Aber das hält alles nicht lange, ne? Also auf die Perspektive hin, dass sie nochmal jetzt weitere, weiß ich nicht, 5000 Jahre klarkommen sollen oder so. Was auch nicht geht, ist es mitnehmen. Also erstens haben sie die Transportkapazität nicht, deren Schiff ist relativ klein. Also die haben ja insgesamt so knapp 40 Leute an Bord und sie würden halt, weiß ich nicht, nochmal irgendwie, also wenn sie ganz dolle stopfen, noch 100 Leute auf das Schiff kriegen. Aber da würde man halt auch mit Abstand die meisten dann zurücklassen. Außerdem, wohin mit denen in der Interdependenz? Ne? Also nur weil die jetzt hier gerade nicht an Seuchen sterben, heißt es ja nicht, dass sich nicht doch noch irgendwas entwickelt. Und auf der anderen Seite, die Danusislaner sind halt ein Drittel G gewöhnt. Na, es gibt keine Station in der Interdependenz, die auf ein Drittel G läuft. Also müssen die irgendwie da klarkommen, wo sie gerade sind. Aber das müssen sie ihnen halt auch irgendwie ermöglichen, und deswegen wird jetzt eine Drohne durch das Wurmloch geschickt, durch den Strom geschickt, und man bestellt alte Schiffe von der Admiralität. Also ganz klassisch, altes Material wird ja irgendwann ausgemustert, aber altes Material heißt ja nicht schlecht und schon gar nicht für den Standard von Danusislana. Ne? Die sind halt 50 Jahre im Betrieb gewesen oder so, sind halt nicht mehr State of the Art, aber ja, also mit so 2, 3 oder auch 20 Schlachtschiffen oder so, könnten die Danusislana schon ganz schön lange ausschlachten. Und deswegen sagen die, hey, wir haben ein neues kostenloses Schrotthalde gefunden, schickt bitte einmal die Schiffe hier hin. Und dabei stellt sich dem geneigten Beobachter ja sofort die Frage, ja, aber wie sollen die Crews denn zurückkommen? Und klar kannst du jetzt so Sachen machen, wie schickst 10 Schiffe hin und eins fliegt zurück oder so. Aber wir wissen ja, dass dieser Strom hier auch bald wieder kaputt geht. Und da wird es alles sehr knapp. Deswegen wird jetzt enthüllt. Und ich finde, das stellt so ein bisschen das komplette Wirtschaftssystem in Frage. Der Autor lässt die Kapitänin auch noch schnell sagen, naja, die Kapitäne reden da nicht so gerne drüber. Das finde ich auch verständlich, weil man kann es voll automatisiert machen lassen. Man braucht überhaupt gar keine Besatzung.
Warum ist da keiner vorher drauf gekommen?
Ich weiß nicht. Der Autor versucht es so darzustellen, als wäre das so eine Geheimverschwörung an die Kapitäne, damit sie ihre Jobs behalten.
Aber weißt du, jetzt wo ich drüber nachdenke, wundert es mich doch nicht so sehr, dass keiner drauf gekommen ist.
Warum?
Seit wann haben wir Homeoffice?
Also die Möglichkeit, also dass es das gibt als Konzept oder als real existierende Möglichkeit?
Ja.
Keine Ahnung, seit 2005? Nee, vielleicht ein bisschen früh. Spätestens seit 2010 ist das eigentlich keine Herausforderung, ja.
Ja, ja, seit wann gibt's das wirklich?
Seit der Pandemie.
Genau.
Also 2020.
Ja, vorher ging das nicht.
Ja, das stimmt. Ja, vielleicht ist
also
das so.
Also ja,
was,
irgendwie
das kann
theoretisch,
sein.
Klar, man hatte irgendwie sich, ja klar, theoretisch könntest du auch Excel bei dir zu Hause aufmachen. Ja, ja, das wird gehen. Ja, ja, klar, ja, telefonieren könntest du auch zu Hause, ja. Geht auch, nee, arbeiten, nein, das kannst du nicht.
Ja, vielleicht ist das sowas, ja. Das kann sein.
Also Verschwörung, um den Job zu behalten, klar, auch möglich.
Ja, ich finde irgendwie, dass das ganz viel kaputt macht, dass der Autor jetzt diese Möglichkeit auf einmal so nonchalant nebenher erwähnt. Weil warum sollte man irgend so eine Frachtroute halt noch mit Crew machen, wenn man das auch vollautomatisch machen kann? Das ist voll ätzend. Jahrelang hängst du da auf irgendeinem Schiff rum. Das kann auch einfach alleine fahren. Warum sollte man das tun?
Ja, gar nicht.
Ja.
Wo, aber du siehst dann auch mehr Planeten und so oder mehr Raumstationen, whatever.
Ja, gut, aber dann kannst du ja, also dann kannst du es ja auch als Passagier mitmachen, musst ja dann nicht als.
Das stimmt, ja, es gibt da keinen vernünftigen Grund. Ja, aber ich meine, würden mir jetzt auch Jobs einfallen, die wir einfach nur behalten haben, damit es Leuten beschissen geht?
Alles mit Kohle in Sachsen.
Ja, aber da könntest ja nicht besser an die Kohle rankommen, sondern.
Nein, wir brauchen die scheiß Kohle nicht. Es ist ein Verlustgeschäft, deswegen die Privatfirmen das eingestellen wollten. Und dann haben wir uns gedacht, ach nee, lass Steuermittel in die Hand nehmen, damit die weiterarbeiten können. Unrentabel.
Ja, wir hätten denen auch einfach das Geld geben können.
Nee, das geht nicht. Dann kriegen die ja ohne Leistung irgendwas. Das geht nicht.
Ja,
das wäre auch billiger gewesen. Das kannst du ja nicht machen.
Gibt's ja gar nicht. Und was leistungsfreies Einkommen ist böse auf einmal?
Es ist eine Leistung, Geld zu haben und das anzulegen. Hallo?
Ja, es ist eine Leistung, dass dein Opa gestorben ist. Hallo?
Glaubst du, der ist von alleine gestorben?
Ja, okay. Ja, wenn man so sieht, dann stimmt es auch wieder.
Was glaubst du dem, wer dem 20 Jahre lang das fettige Essen gegeben hat, zum Herzinfarkt geführt hat?
Das hätte man auch schneller machen können. Aber naja, egal. Ja, also wie man sieht, ne, leistungsloses Einkommen ist halt nur dann gut, wenn das hoch genug ist.
Ja, genau.
Jetzt hast du ja, ich will jetzt nicht mit dem Vermieter-Rant anfangen, Aufsichtsräte zum Beispiel sind ja auch so, ne, die machen ja auch nichts.
Also Aufsicht führen also jedenfalls halt. Auch nie oder so gut wie nie.
Ja, ungefähr so gut wie die Pausenaufsicht auf dem Schulhof.
Rennen auf den Gängen hat die immer sehr effektiv verhindert, dass irgendwer verprügelt wurde halt nicht.
Laufen auf den Gängen wurde verhindert. Ich meine, was nie verhindert wurde, ist zum Beispiel Rauchen hinter der Turnhalle oder wo auch immer der Ort an eurer
den
Schule war.
Den jeder kannte.
Ja, natürlich kannte den jeder. Und auch die Lehrer, also insbesondere ja, die. Wussten ja, wo die nicht hingehen sollen.
Ja, genau.
Das war bei uns sehr witzig, weil bei uns, also wir hatten, als ich angefangen habe mit der Schule, gab es halt eine offizielle Raucherecke in der Schule. Also da durftest du dann in der Oberstufe zum Rauchen gehen. Das war neben der Turnhalle, da war dann ganz viel so Gestrüpp drum, damit es nicht einsichtbar ist, damit die kleinen Kinder nicht sehen, wie da die ganze Zeit geraucht wird, weil das ist ja ein schlechter Einfluss. So, und halt die heimlich rauchen waren, sind halt hinter die Turnhalle gegangen. Wir haben das dort gemacht. So weit, so gut. Und irgendwann hat die Schule überlegt, wir sind jetzt eine rauchfreie Schule. Rauchen auf dem Schulgelände ist komplett verboten. Nobles Ziel. Mhm. Okay. Was halt dazu geführt hat, also es gab dann die Raucherecke nicht mehr und durfte man dann auch nicht mehr rauchen. Alle Schüler, die halt rauchen, die in der Oberstufe waren, also rauchen durften, sind halt einfach in der Pause vom Schulgelände runtergegangen, weil dann darfst du auch das Schulgelände verlassen in der Pause. Ist dann ja kein Problem. Die haben sich halt einen Meter neben das Schulgelände gestellt, auf den Gehweg.
Na klar.
Am Parkplatz, wo alle Eltern mit ihren Kindern
direkt vor der Schule
langgefahren sind.
Ja, ja, genau.
Ja, genau. Ne, wo dann auch die Busse langgefahren sind. Also das hehre Ziel, ne, die Mittelstüfler und Grundschulkinder und wer da alle vorbeikamen, sollen das nicht alles sehen. Naja, schade, nicht geklappt. Funny Sidequest, der ganze Gehweg oder die ganze Gegend, da war einfach komplett zugemüllt mit Kippen.
Ach, Überraschung.
Das Witzigste war, weil es gab einen jahrelangen Streit zwischen der Schule und der Stadt, wer da halt einen Aschenbecher hinstellen soll. Es wäre voll einfach, da einen Aschenbecher hinzustellen. Aber der zuständige Rektor hat gesagt, nein, wir sind ja eine rauchfreie Schule, hier wird nicht geraucht, also stelle ich da ja keinen Aschenbecher hin. Warum denn? Es raucht ja niemand in der Schule. Und die Stadt hat gesagt, so, nö, machen wir nicht. Und das Lustige ist, die inoffizielle Raucherecke für die anderen halt, war dann halt das, was früher die offizielle Raucherecke war. Und zum Teil einfach auch an der Straße, bis dann sind dann die Leute auch einmal auf die Straße gegangen. Und das Allerwitzigste war dann, als die Hecke um diese Raucherecke abgesäbelt worden ist, weil die brauchte ja jetzt keiner mehr, da war ja keine Raucherecke mehr, das hat aber dann keinen mehr gejuckt, die inoffizielle Raucherecke zu verschieben.
Wunderschöne konservative Logik. Kann ja hier nicht stattfinden, ist ja verboten.
Ja, und wir machen den Sichtschutz weg, dann wird es schon passen. Und dann waren da trotzdem irgendwie genügend Leute, die es theoretisch nicht durften, aber kein Lehrer hatte Bock, sich damit dann auseinanderzusetzen.
Ja, weil die das halt genauso dumm fanden.
Ja, du hast ja auch kein, weiß nicht, ob die das genauso dumm fanden, du hast aber auch dann keinen Bock, da musst du halt die Elterngespräche führen, da musst du dich mit denen kümmern, bla bla bla, hast ja auch keinen Bock drauf.
Also ich kenne das so, das gibt dann in solchen Konstellationen immer so zwei militante Menschen, ne? Gerne Lehrerinnen in meiner Erfahrung, die dann halt militante Nichtraucher sind und das halt auf jeden Preis irgendwie durchsetzen wollen, dann halt aber halt eben auch zu wenig, ne, von irgendwie so einem Kollegium von 40 Lehrern oder so, halt auch nur zu zweit sind und dann... Mhm. Ne, niemand kann was dagegen sagen, dass die sich für Rauchfreiheit einsetzen, aber es bleibt halt dumm und dann machen die halt, dann kommt halt so eine Scheiße dabei raus. Also
ich glaube schon bei 14-Jährigen, die dann irgendwo am Rauchen sind, da weiß nicht, dann
ja,
wird es ja schon irgendwie durchreiben.
Verbiet es ihnen, das wird dazu führen, dass sie aufhören. Das hat immer schon geklappt mit Jugendlichen.
Ja, aber du kannst ja auch nicht 13-Jährigen sagen, ja, okay, geht hinter die Turnhalle.
Nein.
Da dürft ihr.
Der Klassiker,
ist okay.
Ja, deswegen ist Don't Ask, Don't Tell halt hier immer in solchen Fällen immer die Lösung. Dann haben alle irgendwie ein stressfreies Leben.
Genau, weil die halt keinen Bock haben. Also da hast du dann halt Lehrer keinen Bock. Und dann denkst du, ja, ist mir doch egal. Ist ja nicht mein Kind.
Genau.
Juckt mich nicht. Solange du halt irgendwie...
Dann machst du halt regelmäßig noch einmal im Jahr irgendwie die Belehrung, dass das strengstens untersagt ist und unter höchst fieser Strafe steht. Und dabei lässt es dann halt auch.
Ja, es ist unbefriedigend, aber ja, so ist es halt. Und ich weiß nicht, welchen Part ich witziger finde, wo die Leute einfach dann keinen Fick geben und sich sagen, ja, dann mach halt. Oder halt die Leute, die dann so coole Maßnahmen haben, wie ja, wir verbieten es halt einfach.
Ja.
Und es findet halt einen Meter weiter statt und das ist okay.
Ja, ja, das ist super.
Stimmt, und noch witziger, die jetzt einsehbare inoffizielle Rauchhecke wurde nie kontrolliert, wer da irgendwie ist, weil du wusstest dann, dass du irgendwie, keine Ahnung, 10 Leute einsacken musst als Lehrkraft und ne, mit dem ganzen Stress, der dann damit ist, ne, mit Eltern informieren und dann musst du dir irgendeine Strafe ausdenken, bla bla, den ganzen Kram, der dazugehört. Aber es waren immer eine Pausenaufsicht, die Grenze des Schulgeländes kontrolliert hat, dass auch ja alle auf dem Gehweg rauchen. Das war wichtig.
Ja, 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 ja. Wir hatten in meiner, es war auf mehreren Gymnasium, in meinem letzten war das auch da clever, ne? Es gab jahrelang, gab es so irgendwie so eine Ecke im Schulhof, also es, ne, es war ein komplett ummauerter Schulhof, komplett von der Schule selbst umschlossen. Da gab es so eine Ecke, da stand noch so ein Schuppen und hinter diesem Schuppen war halt die inoffizielle, jeder sieht, dass da tonnenweise Qualm hochkommt, aber keiner sagt was, Ecke, wo das halt okay war und irgendein Haus. Meister, der keinen Bock hatte, ständig die Kippen aufzusammeln, hat dann halt auch mal irgendwie ein Fass hingestellt, der aus Aschenbecher genäht hat. So eine Art von Konstruktion gab es da. Das wurde dann auf Initiative von zwei Lehrerinnen abgeschafft, weil ne, stillschweigendes Dulden von fiesem Rauchen und so. Ja, was passiert? Ne? Also es war ein Stadtgymnasium, das heißt, auf einem belebten innerstädtischen Platz standen auf einmal irgendwie in der Pause 50 Schüler auf der anderen Straßenseite mitten auf dem Platz und haben halt da geraucht. Und auf einmal hatte das Gymnasium ein schlimmes Image als fiese Raucherschule. Und das war dann auch auf einmal ganz schlimm und überhaupt nicht absehbar in irgendeinem Zusammenhang.
Aber es können ja nicht Schüler des Gymnasiums gewinnen. Die war ja nicht auf dem Schulgelände.
Ja, ja, dann, gewesen wenn man, irgendwelche
anderen Jugendlichen.
Genau, die vormittags um 10 von ihrer Schule ganz schnell dahin gelaufen sind, um da einen schlechten Eindruck zu erzeugen. Ja,
ja. Ja, und ich meine, die Konsequenz ist ja auch einfach, wenn du statt irgendwo auf dem Schulgelände irgendwie einen Ort hast, dass die Leute halt weiter laufen müssen. Also kommen die ja einfach zu spät zu allem. Und zerschießen dir deine Unterrichtsstunden und sonst irgendwas.
Ja.
Weil es dir im Zweifel egal ist, Schüler, dann bist du halt zu spät. Ja, und was willst du jetzt tun? Ja.
Ja. Willst du jetzt zum achten Mal mit meinen Eltern reden? Okay.
Ja, vor allem in dem Fall ging es ja um Erwachsene, also um 12. Klasse aufwärts. Da kannst du gar nicht mehr mit den Eltern reden.
Ach so, ja, stimmt. Ja, ja, okay.
Ja, also mit wem willst du denn reden? Mit mir, ja, kannst du machen.
Das ist ja eh so eine geile Konstruktion, ne? Wenn du dann selber, also dass sie da auch immer drauf bestehen, wir müssen bis zum blutigen Ende uns selber Entschuldigungen schreiben. Also so wirklich.
Ja, physisch. Wir auch. Ja, ja. Müssen wir auch.
Besorg eine Entschuldigung. Ja, die muss ich doch, die kann ich doch selber schreiben. Ja, schreib sie aber auch. Ich entschuldige mich.
Ja. Ich meine, aber das hat sich ja nie geändert. Das ist im Berufsleben doch genauso. Für die ersten paar Tage, also bei vielen Arbeitgebern für die ersten paar Tage.
Ja, aber da geht es ja um Bescheid sagen, dass du nicht da bist. Hier geht es ja, also in der Schule war das ja so, du warst letzte Woche Donnerstag nicht da. Hast du dafür eine Entschuldigung?
Ja, genau.
Ja.
Ja, und dann sagst du ja,
schreib sie mir jetzt.
Ja, ich war krank.
Ja,
ich war krank. Ja, aber sowas wie Bescheid sagen gab es halt auch nicht. Zu meiner Schulzeit.
Ja, was halt auch irgendwie dumm ist. So, also wäre es nicht besser, von vornherein zu sagen, ich komme jetzt nicht zu deinem Sportunterricht für das nächste Jahr, weil ich da immer Kopfschmerzen habe. Aber
es ging nicht, es gab kein System. Also es gab halt kein System, um Bescheid zu sagen.
Ja.
Wenn ich halt krank aufgewacht bin, dann war ich halt krank. Weißt du, ich rufe doch nicht irgendwie im Sekretariat an und sage, dass ich krank bin, dann bin ich halt nicht gekommen.
Ja.
Juckt ja auch keinen.
Nee, nee,
also,
richtig.
Hängt ja auch nichts von mir als jetzt individuellem Schüler ab, ob irgendwas passiert oder nicht. Braucht keiner wissen, dass ich krank bin. Aber ja, Entschuldigung, selbstschreiben war schon witzig. Und trotzdem haben es welche geschafft, bei uns in der Stufe nicht null unentschuldigte Fehlstunden zu haben.
Ja, solche hatten wir auch. Ich weiß nicht, was mit denen falsch war.
Also
die haben dann halt so richtig No-Fucks-Giving gemacht. Die haben dann halt gesagt, so einen Scheiß meine ich nicht oder so. Was weiß ich. Ist ja die einzige Erklärung, ne? Also ein System, ja, das so ein weiß, wie das ist.
Wir hatten halt so ein lustiges Heft, da musstest du dann so die Stunden ein, also da musstest du quasi den Stundenplan übertragen für den Tag und dann da eintragen, wo du nicht da warst und dann von allen Lehrern die Unterschrift sammeln.
Um zu belegen, dass du wirklich nicht da warst?
Nein, um zu sehen, wo du nicht da warst und das, die haben das dann halt abgezeichnet, damit es halt entschuldigte Fehlstunden sind.
Ach so.
Und nicht unentschuldigte. Und die haben das dann halt in ihr Kursheft oder was eingetragen. Das stand ja auch nicht wirklich was. Also eigentlich stand dann nur, ja, ich war halt nicht da.
Ja.
Aber das wusstest du ja schon.
Ja, ist das alles dumm. Voll lustig wäre natürlich also so eine Reaktion mit, ach, danke, dass du es mir sagst, ist mir nicht aufgefallen.
Ja, ich glaube, das wäre auch so eine Aussage, die halt eher für den Lehrer ungünstig ist. Also witzig das auch im ersten Moment ist, aber...
Hier ist mein 10-Mann-Leistungskurs. Was, da haben 12 gefehlt? Was soll das denn merken?
Ja, im Leistungskurs hat keiner gefehlt. Da gab es das nicht. Also dann hätte man auch wirklich einen Attest vorzaubern können, wenn das jemand gewollt hätte. So Grundkurstage, da Dienstag und Donnerstag nur Grundkurse, das waren so die Tage.
Ich habe das auch nie geschnallt, wenn so Leute, und mit Leuten meine ich Lehrer, nicht geschnallt haben, dass ihr Unterricht völlig irrelevant ist. Also wie jedes Land gab es auch bei uns natürlich so ganz lustige, verwirrende Regelungen, was du einbringen musst und was nicht und was du belegen musst, aber dann nicht einbringen und bla. Und auf jeden Fall lief es darauf hinaus, dass ich in der 11 irgendwie 2,5 Jahre Geografie belegen musste. Die aber in nichts galten. Ne? Und die einzige relevante Regelung war, ich musste da mit einem Punkt rausgehen.
Ja.
So, das heißt, du hast die erste, was auch immer, Leistungsmessung mitgemacht, hast deine, weiß ich nicht, irgendwie aus dem Stand, ohne was zu tun, 8, 9 Punkte geholt. Und damit war es unmöglich, unter einen Punkt zu fallen.
Ja.
Ja. So. Ciao. Genau. Aber die Lehrer haben dann einen riesen Terz gemacht. Ne? Und dann irgendwann erst so die Kompromisse, so, ja okay, dann bin ich halt da, beteilige mich aber nicht. Und dann hat ihnen das nicht mehr gereicht. Dann fingen sie mit so Späßchen an wie, bitte beantworte meine Frage. Nein, hat mich zugehört. Ja okay, dann gebe ich dir jetzt 0 Punkte. Okay, mich trotzdem nicht unter einen Punkt. Mach halt.
Genau. Ja.
Und dann irgendwie, warum schreibst du in der Leistungskontrolle nicht? Na, weil ich die Punkte nicht brauche und den Kurs nicht einbringe. Ja, dann meldest du dich jetzt bitte beim Rektor.
Das haben die gemacht bei uns?
Ja, völlig Baller. Also halt einzelne Lehrer. Niemand
bei uns.
Der ist ja auch einfach nur dumm.
Nee, gab es bei uns gar nicht. Also es gab also schon auch das wenig Verständnis dafür, dass halt Leuten einfach scheißegal ist. Es gab jetzt auch zugegebenermaßen sehr wenig Leute bei uns, die so völlig plakativ halt wirklich auf den einen Punkt gegangen sind und dann so komplett drauf geschissen haben. Weil da sein musstest du irgendwie, wenn du mehr als 20% des Kurses gefehlt hast, dann wärst du halt, wären es 0 Punkte. Kurs nicht, hast du nicht mitgemacht. Auch mit Attest und so. Das war egal. Das heißt, da musstest du halt schon da sein, recht regelmäßig. Und wenn du halt dann schon da bist, dann kannst du auch irgendwie was sagen, ab und zu mal. Weil einfach, das hatten wir gar nicht so viel. Das hatten wir in Sport so ein bisschen und in Kunst, aber da nur bei dem Bildermalteil. Aber ansonsten hatten wir das gar nicht so viel. Aber ja, nee, das haben die nicht gecheckt. Was Lehrer auch nicht gecheckt haben, war, zumindest bei uns war, die 11. Klasse ist ja so diese Zwischenstufe. Ne? Das ist nicht richtig Oberstufe, es zählt nicht fürs Abi und eigentlich ist es völlig geil. Eigentlich ist es nur dafür da, um die...
Das kenne ich ja nur aus Erzählungen.
Ne? Also die ist halt dafür da, weiß man nicht, für was sie da ist, inoffiziell dafür, um die ganzen Kids, die dann von den Realschulen, Hauptschulen oder sonstigen Schulen dann aufs Gymnasium noch gewechselt haben, um das Abi zu machen, um die dann nochmal abzuholen. So, und auf Level Playing Field für die Oberstufe. Und somit juckt natürlich niemand irgendwas, außer halt irgendwie eine 4 kriegen. Nicht sitzen bleiben. Nicht sitzen bleiben ist das, was dich interessiert. Und das haben voll viele Lehrer nicht gecheckt. Was so, ja, du gibst dir gar keine Mühe so richtig hier. Und ich so, ja, weil es mir egal ist. Ja, aber dann muss ich dir eine schlechte Note geben. Muss ich dir eine 4 geben? Ja, tu das doch.
Super, ist doch.
Also mach es. Ja, aber ich weiß ja, dass du das besser kannst. Ja, aber es ist mir egal. Ich habe dieses Fach abgewählt. Es wird in meinem Leben nicht mehr stattfinden. Ab in 3 Monaten.
Ja, und ich habe keine Ahnung, woran das
liegt. Juckt sie dann nicht, die Leute zu fördern, die wirklich strugglen und vielleicht irgendwie Bock hätten oder zumindest gute Noten brauchen. So, bei denen wird dann nichts gemacht.
Ja, irgendwie.
Sondern die kommen halt die Leute nerven, denen es egal ist.
Ja, und ab, ich weiß nicht, ob die das eigene Abi-System nicht verstanden haben oder sich einfach nicht unterschiedliche Motivationslagen reindenken können. Ich habe keine Ahnung, was deren Thema war, aber es gab Leute, die kamen damit nicht zurecht.
Ich glaube, die Lehrer für diese ganzen wichtigen, so hochwichtigen Fächer, die hier machen, die dann wirklich irgendwann völlig irrelevant sind, haben sich nicht vorstellen können, dass jemand dieses Fach nicht als das Wichtigste ansieht. Außer unser Kunstlehrer, der wusste das.
Ja, wir hatten so
der hat es auch offen kommuniziert.
Wir hatten eine Ethiklehrerin, die hat das halt schlau gemacht. Die hat halt gesagt, ne, passt auf, ich weiß, für irgendwie die Hälfte von euch, das ist hier völlig irrelevant. Ihr müsst halt, also dieses mit dem Dasein ist halt das Thema. Wir teilen die Klasse in 2 Teile. Die Bock haben und das irgendwie, weiß ich nicht, brauchen und einbringen wollen oder halt auch nur Bock haben, die bitte alle irgendwie in die vorderen 3 Reihen und alles andere nach hinten. Ihr, weiß ich nicht, lest oder so, aber seid hauptsächlich ruhig und der Rest ist mir egal. Ja. Also stört die anderen nicht, die hier Bock drauf haben. Und das war ein super fairer Deal, ne? Und den hat sie auch allen gesagt.
Ich würde die gehen lassen.
Ja, das durfte sie ja nicht.
Ja, muss ja keiner wissen.
Ja, sowas kommt ja sofort raus.
Ja, fliegt auch, ja, das ist das Traurige. Aber rein, also gerade in der Oberstufe, wo du auch keine Schulpflicht mehr hast, ne, ist ja was anderes als in der siebten Klasse. Da muss, ja, muss halt bis zur zehnten Klasse beschult werden. So, tut mir dann leid für die Lehrkräfte, die sich da mit uns auseinandersetzen mussten. Aber in der Oberstufe, weil du sagst ja nicht einfach, ja, dann komm halt nicht, du kriegst einen Punkt und fertig.
Ja.
Und es ist okay, weil es macht doch, ist doch einmal für die Lehrkraft scheiße, wenn da in so einem Ethikkurs oder in so einem Kunstkurs oder Musik, so in all so diesen wirklichen Nischenthemen, die du aber belegen musst. Also entweder nimm sie aus der Belegung raus, dass du sagst, okay, du kannst das machen, als von mir aus auch Prüfung und Leistungskurs und was du willst, aber es ist kein verpflichtender Kurs mehr, den jeder mitmachen muss, dann nimm die Leute doch raus. Ist doch viel angenehmer für dich als Lehrkraft und für alle, die Bock haben.
Ja, aber die Lehrkräfte machen ja die Regeln nicht.
Ich war, ja.
Das machen ja Leute, die sich nicht mit Schülern auseinandersetzen müssen.
Ja, es sind dann ehemalige Lehrkräfte, die das dann machen. Das kommt so aus einem Konglomerat.
Weißt du, was auch aus einem Konglomerat kommt? Unsere Aufnahme hier. Und wir sind eigentlich, denke ich, am Ende. Und wir machen dann auch nächste Woche mit Geschichte weiter. Mhm. Und wenn du nicht
vielleicht.
Ja, zugegeben. Und wenn du nicht noch abschließende Worte hast, dann würde ich es jetzt hierbei bewenden lassen wollen.
Ich würde nur sagen, habt einen hervorragenden Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nach Tageszeit. Und schaltet nächste Woche ein, wenn es wieder turbinig wird. Für mehr Einblicke aus unserem Schulleben.
Euer Schulpodcast. Ciao.
Magst du die Erzählturbine? Unterstütze uns mit einer kleinen Spende über bei ME-A-Coffee.